Bin so ein bisschen hibbelig, denn es geht so langsam in die Phase, wo auch jemand wie ich, der als Fan der New York Knicks in den letzten Jahren so ein kleines bisschen von dem Feuer wieder abgekriegt hat, was jeden Basketball- und NBA-Fan da draußen heiß macht, Playoffs, das kommt näher. Und da fühlt es sich so ein bisschen an, aus so langsam müssen wir hier ernst machen. Und ich bin so glücklich, dass ich mir diesen Quatsch habe einfallen lassen, einmal die Woche mit der Legende darüber zu sprechen, was los ist, damit ich den Hype-Train für euch da draußen und auch für mich ganz egoistisch ein bisschen bauen kann. Dre Vogt ist bei mir. Legende, wie geht's dir?
Ja, läuft selbst.
Oh, du, ich sag dir, wie es ist. Hier, Glatze ist gut poliert und gut rasiert. Ansonsten habe ich sehr viel zu tun und habe auch letzte Woche Headline-Schlagzeilenmäßig weniger so Einschläge gehabt rund um die NBA, weil ich schon gemerkt habe, so der eine Bass aus den heißen Themen ist raus. Dann gibt es so ein bisschen Schlagzeilen, die ich mir aufgeschnappt habe, wovon ich die Hälfte relativ irrelevant für uns beide hier fand. Aber schon merke, wir kommen so langsam an den Ernst der Sache. So, ne? Und da ist es natürlich dein Job, mal zu sagen, wie steht's in der Liga? Was ist dir aufgefallen?
Ja, die Woche hatten wir so ein paar Geschichten, die eigentlich schon recht wichtig sind, aber jetzt vielleicht nicht so die mega Aufreger waren, weil es ja kein Trade ist oder wie kein richtig, was ich Superstar sich verletzt hat. Aber zum einen, die Cleveland Cavaliers haben etwas geschafft. Das haben erst vier Teams, wenn ich mich richtig erinnere, vor ihnen geschafft. Die haben jetzt in einer Saison zwei Siegesserien von mindestens 15 Spielen hingelegt. Also 15 waren es früher in der Saison, jetzt waren es 16 bis Sonntag, wo sie dann ausgerechnet gegen Orlando verloren haben, wo sie dann inzwischen auch hochgeführt hatten. Das ist wirklich erstaunlich. Und über die Cavs wird ehrlich gesagt auch viel zu wenig gesprochen. Das ist echt ein Team, was Meister werden kann, obwohl sie jetzt ja noch nicht großartig in den Conference Finals oder so standen. Sie sagt, das war Sonntag vorbei. Dann haben wir ein super hartes Rennen um den zweiten Platz in der Western Conference. Da ist Oklahoma City, ne, die fliegen so vorne weg, ungefähr mit der gleichen Bilanz wie Cleveland. Aber dahinter dann, die Rockets gerade 44 Siege, genau wie Denver. Dann hat L.A., also die Lakers, muss man zu sagen, 42 Siege, haben aber auch zwei Spiele weniger. Dann Memphis hat 43 Siege und dann klafft schon so ein kleines Loch zu Golden State mit 39, aber die sind in einem Fight, irgendwie das Play-In zu vermeiden mit Minnesota, die 40 Siege haben und die Clippers, die 38 haben. Und dann gibt es auch noch einen Fight unten, wer überhaupt noch in die Playoffs kommt. Und ich sag dir ehrlich, hättest du mich letzte Woche gefragt, ey, wer kommt am Ende rein? Hätte ich gesagt, ja, das ist easy, Dallas mit den ganzen Verletzten und der ganzen Misere da und auch die ganze Stadt ist immer noch am Boden, emotional seit dem Luka-Trade. Die fallen raus, sind auch jetzt nicht ewig weit vor, es ist ein Spiel vor den Phoenix Suns, die erwarten aber jetzt bald Anthony Davis dann doch zurück, also der wird wohl wieder spielen. Aber die Suns habe ich am Sonntag kommentiert gegen die Lakers und ich muss ehrlich sagen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich. Und das schließt meine ganze Kommentatorenkarriere, die ist jetzt auch schon was 7 Jahre sind es jetzt, mit ein, dass ich mal ein Spiel kommentiert habe von einer Mannschaft, die nicht irgendwie eh schon eine ziemliche Trümmertruppe ist, die auch mit Recht Playoffs verpasst, sondern eine Mannschaft, die wirklich auch, ne, wo ja natürlich drei Stars spielen, Bradley Beal mit Devin Booker und vor allem dich Kevin Durant. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die mit dem Level, was sie eigentlich hat an Können, so gott- und ehrenlos aufgetreten ist wie die Phoenix Suns. Also wirklich so ekelhaft, wie die gespielt haben. Für jeden Basketball-Enthusiasten, für jeden Basketball-Romantiker, außer man hat es jetzt in dem Fall mit den Lakers gehalten. Das spottete jeder Beschreibung. Im Fußball würden sie sagen, die haben gegen Trainer gespielt. Absolute Katastrophe. Aber vielleicht sehen wir wirklich noch in den Playoffs, weil sie nur ein Spiel Abstand sind. Von daher, ja. Jetzt können wir uns freuen.
Ja, sind ja. Die Suns nicht auch das, wo der Trainer so eine große emotionale Rede über Respekt dem Team gegenüberhalten hat? War der das? Ich weiß das gar nicht genau, aber irgendwo habe ich das.
Nee, das war, ich glaube, du verwechselst gerade College mit. Rick Pitino hat da so eine große Rede gehalten. Nee, Mike Budenholzer, der Coach da, ist ein bisschen so eine arme Sau, weil irgendwie das relativ offen auch zur Schau gestellt wird, stellenweise, dass die Spieler nicht seiner Meinung sind. Und ich bin gespannt, ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll, dass ich doch noch irgendwie in die Playoffs reinkommen und dass sie das spielen müssen als Strafe. oder dass sie Playoffs verpassen und dann irgendwie einen Draftpick bekommen, der gar nicht bei ihnen liegt, sondern bei den Houston Rockets. Die haben die Rechte an deren Draftpick und dann kommt vielleicht ein guter Spieler, aber geht er direkt nach Houston. Das ist wirklich, das war kaum auszuhalten, sich das anzugucken als Basketballromantiker.
Ja, aber wir sind ja schon auch in so einer Phase, wo das passiert, so gegen Trainer gespielt. Ehrlicherweise bin ich der Meinung, ich habe das mit Kevin Durant auch schon mal bei den Brooklyn Nets gesehen, dass ich ein Spiel von ihm hatte, wo ich gedacht habe, okay, das ist hier Arbeitsverweigerung, was er macht, ohne ihm was Böses zu wollen, dem Kollegen. Normalerweise habe ich aber das Gefühl, ist es so, dass wenn wir in diese Phase kommen und du bist saisonmäßig so weitestgehend raus, dann gibt es häufiger mal Verletzungen. Und ich habe das Wort Saison aus in letzter Zeit ziemlich oft gelesen. Was steckt so dahinter? Liegt das daran, weil die dich alle so hart verletzt haben? Oder ist das so eine inoffizielle NBA-Regel, dass du vielleicht auch logischerweise Leute einfach irgendwann ins Saison ausschickst, wenn es eh egal ist? So, weißt du, wie ich meine? So ein bisschen, ja, bisschen auf die Koppel zum Ausruhen.
Ich meine, gerade mit Anthony Davis haben wir ja eigentlich so das positive Beispiel, der jetzt wohl schon in der, also der zur G-League geschickt wurde, um ein bisschen, ne, so Spielpraxis zu bekommen und generell wieder reinzukommen, und den man jetzt zurückerwarten kann. Und dann ist es natürlich eine brutale Verstärkung für Dallas, um irgendwie diesen 10. Platz da zu sichern. Und damit ja eventuell die Playoffs, ist ja noch nicht sicher, aber man muss ja erstmal dieses Play-In-Turnier erfolgreich abschließen, damit man dann, ne, dann doch mitspielen kann. Aber das Mitspiel, das wundert mich, weil ich dachte, den kannst du eigentlich gefahrlos rausnehmen, so wie das die Saison bei denen gelaufen ist. Für die wäre es ja schön, wenn sie nochmal früh ziehen könnten und vielleicht einen guten Spieler, einen jungen Spieler, um irgendwie dann noch ein bisschen mit, ja, ein bisschen Fanwohlwollen aus der Nummer rauszukommen, die diese Saison da war. Aber das sagt, sieht nicht so aus, von daher sehr positiv eigentlich. Aber man hat natürlich Verletzungen, die dann, wenn sie jetzt passieren, aber auch das Saison aus sind. Also, ne, das ist ja natürlich, wenn du früh in der Saison dich verletzt, ist es wahrscheinlich keine Saison aus, aber weil du noch Zeit hast, dass du zurückkommst. Also, ne, da gibt es manchmal Geschichten, die einfach so von der Zeit abhängig sind. Aber natürlich gibt es so Sachen wie Paul George zum Beispiel. Der hat ja links am Knie so Probleme gehabt, auch mit der Muskulatur da. Und jetzt hat er so Injektionen bekommen. Jetzt hat man gesagt, ah, nee, den nehmen wir jetzt raus. Ne, das, der wird die Saison nicht mehr spielen. So, okay, das kann jetzt einfach die Verletzung an sich sein und sagen, ja, das braucht halt 6 bis 8 Wochen und das ist jetzt halt nicht mehr so viel Zeit. Wenn wir aber wissen, Joel Embiid wurde eh schon quasi dann rausgezogen, auch aufgrund von Verletzungen, weil es einfach nicht besser wurde mit seinem Knie. Man sieht, wo sie stehen, also eigentlich de facto nicht mehr wirklich. Klar, theoretische Chance noch auf Platz 10, also auf dieses Play-in-Turnier, aber eigentlich nicht wirklich. Da würde ich eher vermuten wollen, dass wenn sie noch im Rennen gewesen wären, um irgendwas, dass er noch würde spielen würde. Aber die dritte Verletzung, die wir da noch hatten, jetzt Trey Murphy, relativ frisch, vergangene Nacht von den Pelicans, der hat sich halt in der Schulter dann einen Muskel gerissen und dann ist dann auch vorbei. Also, ne, das ist dann halt, manchmal erleben wir das schon, dass Spieler rausgenommen werden am Ende, dass auch Teams dann sagen, so, ich habe einen jungen Spieler, der hat die ganze Saison nicht richtig viel gespielt, weil der Star davor oder der Starter, der war halt fit. Den wollen wir uns auch ein bisschen angucken, können wir sagen mal hier. Und eigentlich die Go-To-Verletzung ist Plantar-Fasziitis, also unterm Fußgelenk, so eine Entzündung von dem Gewebe da. Dann nehmen wir den raus. Aber das ist dieses Jahr, ehrlich gesagt, so nicht wirklich zu erkennen, außer eventuell da in Philly. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das dieses Jahr alles richtige Verletzungen sind.
Okay, interessant. Es fühlte sich so an, wie das häuft sich auf einmal. Und ich hatte mir dann auch gedacht, wenn du so Star bist und vielleicht weiß man Inside mehr, so 1000 kleine Wehwehchen, scheiß drauf, mach die letzten 20 Spiele mal locker, guck dir ein bisschen deine Verletzung an und dann greifen wir nächstes Jahr ganz bestimmt wieder voll an. Stichwort aber schwere Verletzungen und Saison auslaufen lassen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen Headlines, dass so bei Moritz Wagner das zum Problem werden können. Schwere Verletzungen, Saison aus, Saison geht, was ist nächste Saison? Du war das Mo Wagner oder also hast du Sorgen?
Komischerweise kriege ich die Frage zuletzt relativ oft, egal ob es bei mir im Podcast ist oder im Livestream oder so, und ich frage mich ein bisschen, wo das herkommt, weil oder andersrum. Weil bei Moritz Wagner habe ich über die Jahre sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ist das überhaupt ein NBA-Spieler? Ne? Der trifft seine Dreier ja nicht, obwohl das eigentlich ein Stretch-Bigman sein soll. Ach, wir jubeln ihn ja alle nur so hoch, weil er irgendwie Deutscher ist und so. Und da habe ich mir gesagt, also, sorry, das gibt ja einfach die Faktenlage nicht her. Das ist ein super mobiler Big Man, der sicherlich früh in seiner Karriere jetzt in der NBA auch so ein bisschen Probleme hatte mit dem Dreier, der aber auch ganz andere Qualitäten noch hat. Ne? Ja?
Weißt du, ganz ehrlich, wir sind jetzt noch nicht so lange aktiv am Zusammenarbeiten, aber wenn ich eins weiß, dass du nicht Leute hochjubelst, wie man allen Ernstes darauf die Idee kommen könnte, dass du jetzt Hype kreieren möchtest, um jemanden, von dem du selber weißt, dass dein anderes alter Ego dich faktisch aushebeln würde, ist das halt immer so absurd. Aber
ja,
bei
gut, ich
ihm.
meine, da kommt dazu, dass ich mit dem ja über 3 Jahre einen Podcast gemacht habe, als er am College war. Und da natürlich Leute gesagt haben, hier, du protektionierst den nur und so, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt ist es einfach ein wahnsinnig guter Basketballer. Und deswegen ist er auch da, wo er ist. Und deswegen war er auch, ne, hat er sich reingearbeitet in die Liga, war er 3 Jahre am College, was heutzutage eigentlich ja keiner mehr macht. Und war da ja auch, ne, im Endspiel mit Michigan, also wirklich ein guter, guter Typ, sich toll entwickelt hatte. Und war das für ihn schwer zu Beginn seiner Karriere? Ja, ne, wurde auch ein paar Mal getradet. Dann kam er aber nach Orlando und seitdem muss man sagen, ne, habe ich immer auch wieder Fragen bekommen, ne, der ist ja nur da, weil sein Bruder da spielt und der ist eben viel besser und damit der Bruder halt cool mit der ganzen Situation ist, haben sie den anderen geholt. Wo ich sage so, nein, also guckt euch doch an, was der kann, hat der vielleicht ein bisschen Probleme defensiv, natürlich, aber wer hat die nicht? Und das Problem ist aber, dass er gerade natürlich dieses Jahr jetzt, ne, die Saison geht los und bei Orlando war das ja alles ein bisschen gebraucht, so mit auch ein paar Verletzungen etc., und spielt wahrscheinlich die besten 30 Spiele, die er jemals so in der Liga zu Saisonbeginn gespielt hat. Ne? 13 Punkte, das war ein Karrierebestwert. Ne? 4,9 Rebounds in der Zeit, auch ein Bestwert. Jetzt nicht unbedingt mit super viel mehr Spielzeit als sonst. Ne? Hat den Dreier getroffen, 36%, das ist der beste Wert, ne? Seit er jetzt in der NBA ist. Also wirklich alles vom Feinsten. Und dann, klar, Kreuzbandriss, das ist nun mal Saison aus. Und danach, ich war wirklich ein bisschen von Socken, dass Leute mich immer wieder, bis heute, und du jetzt ja auch gerade wieder, fragen, ne, das war es ja wahrscheinlich für den, oder? Und denke ich so, Moment mal, also der ist ja keine 63, der ist 27, das ist auch nicht mehr so, was ich, wie Anfang der 80er, dass man nach dem Kreuzband jetzt nicht zurückkommt. Und ich glaube, selbst Lothar Matthäus war damals, glaube ich, nur was, 3 Monate raus oder so, der kam ja direkt wieder, der war dann weit über 30. Im Endeffekt, klar, es ist immer eine schwere Verletzung, das ist eine schwere Zeit. Ich habe mit ihm ein bisschen Kontakt gehabt, als ich in Orlando war. Da war er aber dann leider gerade in New York beim Arzt. Aber das sah dann alles sehr gut aus, hat der Franz mir dann auch im Podcast erzählt. Und ich würde davon ausgehen, dass wir Moritz Wagner auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar besser, dann sehen, wenn er zurückkommt. Und da kommt natürlich also mal positiv hinzu, dass die Verletzung sehr früh in der Saison war. Da hat man natürlich dann einfach mehr Zeit hinten raus, um bis zur nächsten Spielzeit wieder fit zu sein. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Prognose ist, ob er dann, ne, im September, Oktober, wenn es losgeht, wieder am Start ist. Ob es für 1, 2, 3 Monate länger dauert, müssen wir mal abwarten. Aber Fakt ist, die Magic haben noch eine Option auf ein weiteres Jahr für 11 Millionen Dollar. Das müssen die bis zum 29.06. ziehen oder eben sagen, nee, lieber nicht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt kein Szenario vorstellen, wo sie sagen, nö, den wollen wir jetzt nicht für 11 Millionen haben. Weil wenn du halbwegs davon ausgehst, dass er so zurückkommt, wie er vorher war. Und das kann man ja einfach nach dem derzeitigen Stand der medizinischen Technik durchaus. Und wenn jetzt nicht irgendwie die Mannschaftsärzte sagen, nee, wir haben da reingeguckt, das sieht alles kacke aus, so, ne, dann ist das für 11 Millionen einfach auch ein relativer Stil, den Mann dann zu haben für das Geld. Und das Einzige, was ich mir dachte, so, ja, aber vielleicht, wenn sie irgendeine Trade vielleicht durchziehen im Sommer, könnte das eventuell sein, dass sie dann diese 11 Millionen brauchen, so als Gehalt. Und dann guckt man auf die Gehaltsliste, die sie haben. Nein, die haben andere Spieler. Also Wendell Carter Jr. verdient genauso viel. Und der ist jetzt auch nicht besser als Moritz Wagner, würde ich einfach mal behaupten wollen. Von daher, die wissen genau, was sie an ihm haben. Die wissen, was sie vermissen ohne ihn. Ne, diesen Enthusiasmus, dieses Feuer, dass einer von der Bank kommt, den Laden antreibt und allen eben auch so diesen Schwung gibt. Denn das vermissen sie dieses Jahr an allen Ecken und Enden. Von daher, also ich, wenn es da wirklich aus irgendwelchen Gründen dazu kommen will, dass der auf dem Markt ist, boah, da stehen aber 29 Teams Schlangen und sagen, ja Mann, Moritz Wagner, lass uns den irgendwie verpflichten.
Das sind diese Statements und Plädoyers, die es braucht, glaube ich. Man hat den Enthusiasmus in dir gemerkt dafür. Ich sage auch, wie es ist, ich würde ihn auch für den Knicks nehmen, pauschal, ohne zu wissen, ob er eventuell gebraucht werden könnte im Roster. Aber das, was du beschreibst, habe ich durch eine Doku gelernt und ich begleite und beobachte den ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich verstehe auch jeden Problemweg, den es da vielleicht gibt und wie einfach oder wie schwer es vielleicht ist, auch mit seiner Rolle dann da Fuß zu fassen. Aber jetzt voll drin zu sein, liegt weder an Lobhudeleien von Dre Vogt noch an seinem Bruder im gleichen Team. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Und du hast ja beschrieben, er hat einen langen Weg gemacht. Ein Weg. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Und ich hoffe, wir können das so kompakt wie möglich machen. Ich bin froh, dass ich NBA im Auge habe. Mo Wagner ist, wie viele andere, aber den langen Weg durchs College gegangen. Das Ganze hat in den USA auch noch eine andere Farbe. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin schon 100 Mal drüben gewesen. Ich habe das auch schon mal live quasi auch im Fernsehen alles mitverfolgt. Mir fehlt trotzdem so ein bisschen der Griff. Und dann habe ich gesehen, du hast sogar wieder ein Tippspiel dafür mit God Next ins Leben gerufen. Ich habe mich angemeldet und dann habe mich mal durch die March Madness getippt. Und du hast nicht mal kommentiert, was ich dir da als Ergebnis geschickt habe, weil ich mir ziemlich sicher bin, ich habe heillosen Quatsch gemacht. Es ist wieder soweit. College, es wird am Ende einen Gewinner geben. March Madness, der Wahnsinn geht los und ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Kannst du mir helfen? Lohnt es sich, da hinzugucken oder drehe ich dann durch?
Ja, das muss ich natürlich. Also ich meine, das ist, um es vielleicht ganz in der Nutshell zu erklären. Also musst du dir vorstellen, es gibt ja sich 300 noch was Colleges in der Division One, also sagen wir so in der ersten
In der
College-Liga,
ersten Liga.
obwohl es eigentlich keine Liga ist, aber sagen wir die 340 besten Teams, so, die spielen jedes Jahr in verschiedenen kleinen Ligen, das ist ja alles sehr regional. Und am Ende gibt es dann wie so ein Tennisturnier. Da sind halt 64 Teams dabei. Und es gibt so ein Komitee, was dann guckt, okay, also wen lassen wir denn da mitspielen? So in diesem Basketball-Tennis-Turnier. Also es ist halt K.O.-Runde, das macht den Reiz halt aus. Und da wird geguckt, okay, wer hat denn diese ganzen vielen kleinen Ligen gewonnen? Okay, die sind schon mal alle mit dabei. Und dann wird der Rest aufgefüllt. Und dann geht dieses Komitee hin und sagt, okay, dann wir machen das in vier verschiedene Regionen. Wir setzen halt, wie beim Tennis, von 1 bis 15, setzen wir die da rein und dann wird gespielt. Und das Geile ist halt, dass das dann immer ja auch oftmals zu einer sehr, sehr guten deutschen Zeit ist, weil die, klar, die müssen, das sind unglaublich viele Spiele, die durchgezogen werden müssen, innerhalb von, ja, von 4 Wochen, sag ich mal, 3 Wochen. Und heute Nacht geht's schon los. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Heute Nacht ist aber noch nicht dieses 64er-Feld, sondern vier Teams, die sich dann noch qualifizieren müssen für dieses 64er-Feld, werden noch gesucht. Also First Four nennt man das heute Nacht. Da spielen also 8 Teams gegeneinander. Ja, und dann geht's ab dem 20. geht's sogar schon nachmittags um 5, ja, 20 vor 6 ist das erste Spiel, glaube ich, sogar.
Crazy.
Oder sogar noch früher, lass mich Gott schauen, nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle. Ich glaube, 20 vor 6 geht's los. Und das Geile ist halt, dass diese Spiele eben auch nicht alle nacheinander weglaufen, sondern dass die halt stellenweise gleichzeitig stattfinden, immer so versetzt angeworfen werden, dass man natürlich dann bei so vielen Spielen immer auch natürlich von einer Schlussphase in die nächste gehen kann. Und was eben dieses NCAA Tournament, diese March Madness so ausmacht, ist, es gibt jedes Jahr eigentlich in der Regel zumindest ein, zwei, manchmal auch eine ganze Handvoll oder einfach ganz viele so Upsets, wo halt Teams, die niedriger gesetzt sind, eben die Favoriten raushauen. Und da gab es natürlich über die Jahrzehnte einfach unglaubliche Geschichten. Favoritenstürze, irgendwelche kleinen Unis, die sich keinen einzigen Spieler haben, der irgendwie in die NBA gesteckt werden sollte, aufgrund von mangelndem Talent, aber dann aber ein Team schlagen, wo spätere NBA-Profis dabei sind. Und das ist natürlich über die Jahrzehnte einfach auch gewachsen, der Mythos NCAA Tournament. Ist klein gegen groß. Am ehesten, wenn wir das vergleichen, so ein bisschen mit unserem DFB-Pokal vielleicht. Also muss ich auch sagen, der Basketball, der da oft gezeigt wird, ist so ein bisschen, Wir sind halt alle Anfang 20 oder manchmal sogar noch Teenager natürlich, die da spielen. Das ist nicht NBA-Niveau, das ist wahrscheinlich auch mit Deutschland, das ist auch kein Euroleague-Niveau, das ist eventuell mittleres, unteres BBL-Niveau. Aber es kommt eben über die Spannung, es kommt über dieses, ne, One-and-Done-KO-System und das macht schon Spaß. Und wenn man die Zeit hat, dein überträgt, glaube ich, alle Spiele, wenn ich mich ganz täusche, in Deutschland, dann sollte man auf jeden Fall sich da das Abo für diesen Monat holen, weil für dieses Turnier, wenn es wirklich eins ist, mit eben vielen Upsets, mit Verlängerungen, mit Buzzerbeatern, dann das lohnt sich dann auf jeden Fall.
Die Buzzerbeater sind es, die mir regelmäßig in meine Social-Media-Kanäle gespült werden. Und ich bin ziemlich sicher, ich werde da wieder eine Menge sehen. Ich habe durchgetippt. Ich erzähle jetzt nicht öffentlich, was ich getippt habe, weil es hat einfach keinen Sinn ergeben. Ich habe einfach nur wahllos Knöpfe gedrückt.
So, da muss ich direkt sagen, es geht mir nicht anders. Also, weißt du, ich kümmere mich das ganze Jahr nicht wirklich um die NCAA. Ich kriege das ein bisschen mit, so, ne, einfach durch Informationsosmose. Aber ich habe dann auch einfach gesagt, okay, nicht total blind, weil ich schon ein bisschen weiß, aber ich tippe dann einfach durch und am Ende kommt was raus. Ich habe zum Beispiel
Ja,
St. John's
komm.
an Nummer 1, du hast Duke. Das ist
Tacheles,
natürlich alles.
deine Top 4. Deine Top 4. Komm, wir brauchen
Meine
jetzt
Top
einmal
4.
Social Media Tacheles. Hast du die griffbereit? Hast du deinen Tipp
Dann,
gemacht? Dann würde
ich
ich
habe
nämlich
mein.
sagen.
Ja, ich muss nur einmal kurz gucken, dass ich das raufrufe. Warte mal kurz, dann muss ich einmal
Ja,
mich kurz hier
die Zeit gebe ich dir.
einloggen.
Ihr seid
Die
live mit dabei, wenn ich
Zeit muss
den.
sein.
Ja, wenn ich die Legende, die Ikone quasi befrage und wir alle prüfen können. Das kann ich nebenbei kurz erzählen, was ich gemacht habe, denn das ist genauso Quatsch. Weil ich habe wirklich nur nach Namen und ein bisschen, was ich wusste, und ich weiß nicht mal, was das hier ist. Florida Gators habe ich, Duke habe ich, und den Rest kann ich nicht mehr verentziffern. Clemson war das. Clemson habe ich.
Clemson.
Das war mein Überraschungsteam. Clemson war mein Überraschungsteam, das ich einfach durchgetippt habe, weil ich irgendwie mich daran erinnert habe, dass ich irgendwann mal gesehen habe, dass die irgendwie sowas gemacht haben.
Ja, es gibt ja.
Und damit wisst ihr, ich habe keine Ahnung, aber wir haben einen Experten hier, der jetzt an dieser Stelle auch selber sagt, er ist weak, aber trotzdem prüfen wir ihn ein bisschen drauf,
mein Lieber. Genau, ich habe relativ, also mein Final Four ist, also die Amerikaner ist ja auf Chalk. Also das, wenn man einfach so quasi auf die Favoriten tippt, aber ganz so habe ich es ja nicht. Ich habe aber ein Matchup 1 gegen 2 jeweils. Also du hast, glaube ich, auch Auburn dabei gehabt, ne? Ich habe St. John's dabei, aber die Uni kenne ich halt ein bisschen, war ich auch schon mal beim Spiel. Nicht, dass es irgendwas bedeutet für dieses Turnier, aber einfach aus sentimentalen Gründen. Und dann auf der anderen Seite habe ich Alabama und Houston und dann das Finale wäre bei mir St. John's gegen Alabama. Und ich habe dann einfach St. John's als Sieger getippt. Rick Pitino als Trainerlegende. Das ist aber alles, was ich darüber weiß. Ich könnte jetzt keinen Spieler von St. John's nennen. Ja.
Aber weißt du, das bringt genau auf den Punkt und trotzdem habe ich Bock, mir den Kram anzugucken und auch auf Social Media zu begleiten, weil der Hype darum, der ist auch zu Recht wahr, denn irgendwie, das merkt man, ist elektrisiert, weil das ganze Land halt seinen Kindern dabei zuguckt, wie sie groß werden im Basketball,
ja,
habe ich das
Gefühl. Ich meine, in den USA ist es ja auch noch so, dass jeder war ja in irgendeinem College, ne? Und irgendwer hat jeder auch in, weil als ich damals in den USA angekommen bin, Mississippi, dann wurde mich irgendwie, wurde ich direkt irgendwie gefragt, ja, bist du denn State oder Ole Miss? Und ich sage, ich weiß gar nicht, worum es geht. Also ja, Mississippi State, Bulldogs oder halt Ole Miss Rebels. Und ich so, ja, irgendwie, und dann habe ich nur die Maskottchen angeguckt und das Ole Miss ist war so, Miss quasi dieser alte, wie heißt der hier, General Lee, mehr oder weniger, dieser alter Südstaaten-General. Ich so, okay, weiß nicht, ein bisschen zweifelhaft. Dann nehme ich doch lieber die Bulldogge. Ja, und deshalb, Mississippi State ist auch dabei übrigens. Die habe ich aber jetzt, glaube ich, nur zu einem Sieg in der ersten Runde getippt, genau, weil danach spielen sie gegen Duke. Aber jeder hat dann wieder seine, seine Uni und sein Team. Und ich glaube, alles, was wir so in Deutschland so, also auch so Fußball-Bundesliga, aber alles, was wir so als Sport verstehen, am nächsten dran kommt eigentlich College in den USA. Weil da kann auch noch irgendwie jeder hingehen. Da wird eine Menge gesoffen, so, ne, dann Leute auch ein bisschen härter drauf. Und deswegen, der Enthusiasmus, den wir vom Sport kennen, der findet sich eigentlich in den USA da wieder und nicht unbedingt bei den Profis, weil da ist es dann einfach zu teuer, um wirklich so aus sich rauszugehen, wie man das dann im College kann.
Nehme ich mit, finde ich gut. Irgendeiner, der da am Ende gut ist und vielleicht auch in diesem Final Four spielt und am Ende gewinnt und irgendwelche Netze abschneidet oder Trophäen in die Luft trägt, wird irgendwann vielleicht in der NBA auftauchen. Das vielleicht sogar sehr gut. Reden wir sicherlich, wenn das läuft, der ist ein bisschen länger. Ich glaube, das können wir mal mitnehmen, dass wir uns mal vielleicht mal ein paar Spiele angucken in den nächsten Wochen. Aber heute wollen wir natürlich unsere beiden Abschlusskategorien mitnehmen, Player of the Week. Und ich hatte dir einen Vorschlag gemacht und ich wollte gerne Isaiah Hartenstein als Player of the Week haben. Du hast nur mit dem Kopf geschüttelt. Obwohl es ja schon ganz gut war, ne?
Ja, der liefert ab. Da müssen wir nicht drüber reden. Ist zuletzt einfach auch als Scorer auffällig geworden. Aber das macht er eigentlich schon das ganze Jahr. Und jetzt nicht so, dass wir Isaiah Hartenstein ihn nicht jede Woche gerne nennen würden. Die Chance, dass der dieses Jahr Meister wird, ist gar nicht so klein. Aber ich dachte mir, naja, gut, ne, Hartenstein, sagt es gegen Milwaukee auch mit 24 und 12, ne, alles super. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen jetzt auch guckt, dass er nur noch knapp die Hälfte der Teams, weil klar mit Play ein bisschen mehr, aber sagen wir die Hälfte der Teams, 14, haben nichts mehr mit den Playoffs zu tun dann demnächst. Und die brauchen ja vielleicht auch so ein bisschen, ne? So ein bisschen Hoffnung und deswegen dachte ich mir, hey, warum nicht jetzt Player of the Week? Einer, auf den die halbe Liga jetzt schon schaut, eben, das ist Cooper Flagg von der Duke University. Das ist der wahrscheinlich, wahrscheinlich auch der Typ, der Nummer 1 dann gedraftet wird, wenn er denn in die Profis geht. Er ist ein bisschen kokettiert nach dem Motto, oh, vielleicht bleibe ich noch mal ein Jahr. Hat sich jetzt auch verletzt vor anderthalb Wochen. Will jetzt aber am spielen, wenn es losgeht. Ich glaube, für die geht es am Donnerstag los, glaub, Donnerstag, Freitag für Duke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit der Kohle, die daran hängt, obwohl die jetzt ja im College auch Geld verdienen dürfen, aber ich glaube, der wird trotzdem natürlich gehen, auch wenn er sagt, noch ein Jahr wäre schon schön. Aber das ist halt so ein geiler College-Spieler, so viel Hype. Wenn man jetzt einen Duke, immer schwer zu kriegen wahrscheinlich in Europa, aber mit einem Duke Flag, das Nummer 2 ist es, glaube ich, genau, Jersey auftauchst irgendwo, ja, da wissen die Leute, wie gesagt, du hast Plan, du hast deinen Trikot am Puls der Zeit gekauft und kannst du also sagen, ich war der Erste vielleicht in Deutschland, der das Ding hat.
Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, gerade mit dem Turnier im Nacken und wenn du gesagt hast, dass das dein das überträgt, umso lustiger, dann bist du ja voll dran. Und dann kannst du danach richtig flexen und im Freundeskreis erzählen, ja, Digga, ich bin ja schon seit Jahren drin, ich kenne das ganze Team. Das mag ich immer.
Es sei denn, die scheiden natürlich direkt zum Anfang aus gegen irgendeine Truppe, die du gar nicht am Zettel hast. Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber selbst dann wird er ja gedraftet irgendwann und dann.
Ja, aber kann nicht sein. Ich habe die ja als Gewinner getippt. Das muss ja funktionieren. Ja, ja. Ist das dann eigentlich auch der Programmtipp für die kommende Woche oder waren wir da zurück zur NBA, was so die Highlight-Tipps sind? Also ihr merkt schon, ihr müsst Double, Triple Screen machen jetzt so langsam.
Ja, in der Tat.
Auf allen mobilen Geräten.
Ja, in der Tat ist es diese Woche ein bisschen dünn, was so die absoluten Top Begegnung angeht, auch gerade am Wochenende zur deutschen Zeit. Jetzt will ich nicht sagen, es hat alles natürlich mit NCAA zu tun, aber natürlich die NBA. Das
ist doch wahrscheinlich, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, die NBA hat natürlich schon, die wissen ja, wann Final Four ist, die wissen, wann NCAA-Tournament losgeht und natürlich können sie jetzt nicht sagen, dann stellen wir den Spielbetrieb, ist mal ein oder zwei, drei Tagen, das machen die natürlich nicht, aber ihre absoluten Top-Spiele, die legst du jetzt nicht unbedingt dann genau dahin. Ich meine, wir haben jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3.30 Uhr Milwaukee gegen die Lakers. Das ist natürlich ein Top-Spiel. Das läuft natürlich schon dann quasi direkt versus NCAA. Aber ich sag mal, wenn es NBA sein muss, wenn man sagt, ich habe keinen Dine oder keine Ahnung, NCAA, Kinderbasketball brauche ich nicht, dann kann man Sonntag natürlich Dennis Schröder zu gucken um 8 Uhr. Deutschland hat 20 Uhr, da sind die New Orleans Pelicans zu Gast mit Zion Williamson. Der war ja auch mal sehr gut unterwegs mit Duke damals, auch wenn sie es am Ende ultimativ nicht gewonnen haben. Für Dennis, ne, läuft es ja echt gut mit Detroit. Die sind natürlich auch voll in der Verlosung, ne, im Osten so weit nach irgendwie nach vorne zu rutschen, wie es irgendwie geht. Momentan sind sie Sechster. Aber eben mit 38 Siegen, genauso viel wie Indiana und wie Milwaukee. Also Platz 4 könnte es hochgehen, sogar Heimvorteil in der ersten Runde. Das wäre natürlich grandios. Angst haben, dass man jetzt groß ins Play-In rauscht, muss man nicht haben. Aber es geht nach vorne, man kann nach vorne schauen. Und Dennis Schröder zu sehen, ist, glaube ich, immer dann ein Sonntagabend wert. Aber klar, wenn man zwei oder drei Screens anmachen kann, kann man ja, also mein Tipp wäre einfach, vielleicht dann einfach auf dem großen Bildschirm NBA laufen lassen. Und auf dem kleinen Bildschirm kann man ja schauen, ey, wird es irgendwo knapp. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das regeln. Zum Beispiel bei CBS war es früher so, dass man auch ein bisschen gucken konnte, dass es so quasi so eine globale Übertragungsstream gab, wo die immer dann gesprungen sind von allen, so ein bisschen Red Zone-mäßig. Aber man eben auch zu jedem einzelnen Spiel reinspringen konnte, wo es eventuell knapp war. Das kann man natürlich dann sehen, wie man das macht. Aber wenn man jetzt keine NCAA gucken möchte, dann 20 Uhr am Sonntag Pelicans bei den Pistons. Ich denke, das wird ein gutes Spiel.
Und das war eine gute Show. Gute Sendung, gute Folge. Wir machen nächste Woche weiter. Ich merke schon, ich glaube, ich muss dich ein bisschen anzapfen Richtung March Madness, NCAA, um ein kleines bisschen reinzukommen, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Insofern, wenn du da noch mal eine Information mit rausholen kannst, was vielleicht da passiert ist, freue ich mich drauf, wenn wir nächste Woche drüber sprechen können. Ansonsten behalten wir natürlich die NBA im Auge, denn dort sind es nur noch wenige Wochen, bis die Playoffs losgehen. Also auch nächste Woche wieder Triple-Double. Vielen Dank, Dre. Vielen Dank euch. Bis bald.